Herzlich willkommen zu unserem Podcast Simulation Engineers. Der Podcast zum Thema Simulationen für Ingenieure, Konstrukteure und Entwicklungsingenieure. Mit Mike Brehm und Charlie Serhan von Merkle CAE Solutions, einem der führenden Simulationsdienstleister in Deutschland.
Ja, hallo Mike, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Wie kann man Simulationen schnell, effizient und kostengünstig
kostengünstig auch.
Ja, das spielt doch die, das ist doch das, was unsere Kunden hören möchten da draußen, oder?
Zeit ist Geld.
Zeit ist Geld.
Okay, gut. Können wir. Genau.
An wen richten wir das Ganze?
Natürlich Führungsverantwortliche, Konstrukteure, Entwicklungsingenieure,
und?
Schüler, Studenten und
Fans.
Und ganz speziell die Fans aus
Hamburg.
Ja, genau.
Da wollten wir Fischbrötchen essen.
Da wollten wir uns einladen lassen, ja. Ich hoffe auch, dass es irgendwer mal macht.
Ja, ja gut, das, das finde ich ganz spannend. Genau. Ja, wer bist du?
Ich bin der Mike Brehm.
Ja, und ich bin der Charlie. Charlie Serhan.
Hallo, Charlie.
Ja, was machst du so den ganzen Tag, Mike?
Simulieren. Ja,
gut, das mache ich auch
die ganze Zeit. Und
bisschen genauer. Simulieren mache ich ja auch.
Ach so.
Wir können ja nicht beide simulieren und nicht dasselbe machen.
Ich simuliere natürlich im Feld der Strukturmechanik.
Und was
alle so Festigkeitsthemen, und du guckst dir eher so die flüssigen und gasförmigen Sachen an.
Ja, das siehst du.
Und versuchst dort ein bisschen was zu simulieren.
Ich wollte nur wissen, ob du es noch weißt.
Grob weiß ich, was du machst.
Na, siehst du.
Aber nur ganz grob.
Ja, aber was heißt grob?
Naja, grob, also ich weiß ja nicht, was du wirklich machst, aber zumindest soll sowas rauskommen.
Ja, effizient.
Ach so, effizient.
Ich mach das alles effizient.
Ach so, bist so effizient, das kann ich mitkriegen.
Ja, das sollst du heute sagen. Wir machen es effizient.
Okay.
Ja.
Dann erzähl mal.
Ja, genau. Also letztendlich geht es darum, heute ein bisschen darzustellen, wie kann man Simulationen effizient gestalten. Das bedeutet, ich habe ein Ziel. Also es muss natürlich auch effektiv sein, das Ganze. Also ich habe ein Ziel, ich möchte es gelöst haben und ich möchte sozusagen als Output was Bestimmtes haben, also was Bestimmtes sehen. Aber wie erreiche ich das Ganze? Ich kann es natürlich sehr komplex erreichen, aber auch sehr einfach. Und dafür sind wir ja da, um es zu bewerten. Wie kann ich Kundenanforderungen möglichst kostengünstig erstellen?
Mhm. Also dass wir sozusagen möglichst effizient ein Ziel erreichen?
Mhm. Ja. So kann man sagen.
Und wir sollten auch effektiv sein. Ja.
Wir sollten auch effektiv
sein. Das heißt, wir wollen auch das richtige Ziel erreichen.
Das ist auch wichtig.
Und wenn wir dann beides kombinieren, dann wäre es perfekt, oder? Wenn wir effizient und effektiv sind.
Das ist richtig. Und wir werden auch konkret sagen, wie wir das erreichen können. Weil jeder kann über Effizienz sprechen, aber wie kann man es erreichen, das ist immer die große Frage. Da haben wir uns natürlich verpflichtet, unseren Kunden immer die einfachste Lösung anzubieten.
Genau. Also für die jeweilige Fragestellung einfach die effizienteste Lösung einfach anbieten.
Richtig. Ja? Und aus Strömungssicht kann man ja natürlich einige Sachen berücksichtigen, machen. Voraussetzung ist erstmal, die Aufgabe verstanden zu haben. Also dafür müssen wir uns natürlich die Zeit nehmen, die Aufgabe zu verstehen im Vorfeld, bevor man überhaupt ein Angebot geschrieben hat, bevor man überhaupt eine Vorgehensweise definiert hat, muss man erstmal den Kunden zuhören.
Genau.
Und gezielte Fragen stellen, weil zuhören ist die eine Sache, gezielte Fragen stellen, die der Kunde auch beantworten kann, relativ einfach beantworten kann, ist natürlich sehr, sehr wichtig, und somit verstehen wir die Aufgabe.
Genau.
Und ab da ist es mehr oder weniger unsere Aufgabe, es so zu gestalten, dass es sehr effizient wird.
Ja. Genau, ich mache das auch mal, also in der Regel telefoniere ich eigentlich immer mit dem Kunden nochmal, wenn eine Anfrage reinkommt, um einfach nochmal wirklich genau zu verstehen, worum geht's überhaupt. Ist es überhaupt das, was er gerade anfragt, ja, was ein Problem löst? Ja, häufig ist es halt doch irgendwie anders. Und dann kann man schon mal auch ein bisschen das Gefühl kriegen, wie genau muss das überhaupt sein? Wo schmerzt das so richtig? Ja. Und wie kann man dann eben auch möglichst effizient dort zur Aufgabenstellung, oder wie kann man effizient das Problem lösen?
Ja, und dort kann man beispielsweise sehr gut damit spielen, wenn man Probleme hat, die zum Beispiel rotationssymmetrisch sind. Also ganz einfach, man würde erstmal sagen, okay, ich nehme alles bei mir im Modell rein, ich vernetze das sehr, sehr fein und fange an, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Und das ist aber nicht immer sinnvoll oder auch notwendig. Ja, man kann zum Beispiel mit Tortenstück arbeiten. Damit reduzierst du dein Modell.
Ja. Gibt es bei euch wirklich auch rotationssymmetrische CFD-Modelle? Geht
ja,
sowas?
Ja, ja, klar, mit Sicherheit.
Kann man auch einfach so ein Rohr und ich puste das einfach gerade durch und dann.
Ich nenne mal ein Beispiel, was also ganz ein deutlich. Ein
Tortenstück wäre. Oder wirklich rotationssymmetrisch?
Ja, das ist ein Tortenstück.
Also schon
machst
ein Stückchen.
Machst du dann, wenn du weißt, dass es ja rotationssymmetrisch ist, das Ganze. Ansonsten kannst du es ja nicht machen. Okay. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Ventilator. Ein Axialventilator. Links rein, rechts raus oder vorne rein, hinten raus. So. Und dort reicht es aus, wenn du eine einzige Passage nimmst. Das bedeutet, du hast von mir aus 5 Grad Segment und keine 360 Grad sozusagen Geometrie, sondern brauchst wirklich nur ein Segment. Ein Segment von einer Passage zu Passage. Okay. Und damit kannst du mit der Rotationssymmetrie es auch abbilden.
Okay.
Das wäre eine Vereinfachung, kannst du dir vorstellen, 5 Grad statt 360.
Ja, das genau, ne? Das gibt es in der Strukturmechanik auch recht häufig, dass man das machen kann. Auch bei Ventilatoren interessanterweise, genau, da muss man halt schauen, dass die rechte Randbedingung zur linken quasi passt, dass das übertragen wird, ja, dass man da den Input und Output auch richtig hat. Und dann kann man das schon sehr effizient rechnen, das ist schon richtig. Genau.
Ja, oder eine Umströmung von, sagen wir mal, einer Welle. Ja, nur mal als Beispiel. Also so, da werden die Beispiele sehr deutlich. Aber was man natürlich auch machen kann, ist, oftmals sieht man, ich hatte mal so eine witzige Aussage mal gehört, das waren so meine Anfänge mit Simulationen und Vernetzen, Vernetzungsstrategie. Wie muss man es vernetzen, dass es auch sinnvoll ist, ohne eine Netzkonvergenzstudie zu machen?
Aha.
Weißt du, was ich zu hören bekommen habe?
Nee.
Es muss schwarz sein.
Also, der ganze Bildschirm muss schwarz sein.
Der ganze Bildschirm muss schwarz sein. Das bedeutet, du verfeinerst alles, ohne dass es physikalisch Sinn ergibt, sondern nur, damit du sicher bist.
Dass die ganzen Elementkanten einfach nur noch die Farbe des Elementes überdecken.
Richtig. Okay. Und das ist aber nicht Sinn und Zweck der Übung.
Ja, weißt du, wie man bei uns dazu sagt?
Was sagt man
bei euch? Da gibt es ein Schimpfwort.
Aha.
Gibt es Feinvernetzer.
Feinvernetzer?
Ja, das machen wir die Anfänger bei uns. Die hauen immer alles rein. Also die vernetzen erstmal so ohne Sinn und Verstand. Und dann kommen dann 10 Millionen Elemente raus und dann versuchen sie es irgendwie zu rechnen und wundern sich, dass das irgendwie 3 Tage rechnet. Ja, also das sind die typischen Feinvernetzer. Also. Ja, die Angst davor haben, mal ein gröberes Netz zu nehmen aus
Das wusste ich damals Unkenntnis. Nicht, dass man das sagen kann.
Ja, ja.
Sonst hätte ich auch gesagt, du Feinvernetzer.
Ja, genau.
Ja, nee, genau. Natürlich mit einer gewissen Erfahrung weiß man schon, wie man vernetzen muss, wo man verfeinern muss und wo man es grob machen kann.
Genau.
Das muss ja nicht so komplett uniform sein über die gesamte Geometrie. Gleiche Netzgröße muss man nicht, sondern tatsächlich an Stellen, wo es interessant ist oder wo es drauf ankommt, gibt es eine andere Vernetzung als da, wo es nicht drauf ankommt.
Genau.
Und das wäre zum Beispiel so eine sagen wir Vereinfachung.
Und wo machen das in der CFD? Also was wäre wo wäre so ein Bereich, wo man feiner vernetzt, wo man gröber vernetzt?
Ja, es sind ja natürlich Bereiche nahe der Geometrie. Also wenn ich eine Geometrie habe, dort weiß, dass zum Beispiel druckinduzierte Ablösung gibt. Das bedeutet, dass ich erkläre es, was das bedeutet. Druckinduzierte Ablösung wäre ein Tragflügel. So, das bedeutet, ich habe irgendwo eine Beschleunigung am Profil und habe danach eine Verzögerung, um Auftrieb zu schaffen. Im Bereich der Verzögerung neigt die Geometrie sozusagen abzulösen. Also ich habe eine Beschleunigung, ist die Strömung stabil. Wird sie verzögert, dann wird der Druck auf der Oberfläche, also auf dem Tragflügel, größer als im Fernfeld oder in der freien Anströmung. Dann drücke ich sozusagen, um es nur bildlich vorzustellen, meine Strömung weg vom Profil. Das bedeutet, ich bekomme Ablösung. So, solche Aufgabenstellungen brauchen natürlich sehr feine Vernetzung. Du musst sozusagen dort auch die ganze Krümmung vernünftig abbilden. Du darfst keine Sprünge drin haben. Okay. Sprung im Druckanstieg auf der Oberfläche, wenn du dort Vernetzungssprung drin hast, dann förderst du sozusagen so eine Ablösung, die gar nicht da ist. Ja. Okay. Also du hast ein anderes Verhalten aufgrund von falscher, schlechter Vernetzung.
Also es sind quasi über Bereiche, wo ich sehr große Druckänderungen zum Beispiel habe oder Geschwindigkeitsänderungen habe oder wenn ich Geometrie quasi irgendwie sehr genau abbilden muss. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Rohr mit sechs Elementen abbilde, ist es vielleicht für die Strömung etwas zu wenig.
Es ist dann kein Rohr mehr. Dann ist das
ist ein Sechseck.
Das ist ein Sechseck in diesem Fall. Okay. Und da gehen die Strömungen natürlich ganz anders über ein Sechseck. Okay. Ja. Oder du umströmst einen Zylinder, wenn es halt kein, also stetig ist, also die Oberfläche stetig ist. Mhm. Und die Stetigkeit sozusagen ist ja nur durchs Netz bestimmt nachher beim CFD, also auch bei anderen Vernetzern. Du kannst beliebig grob und beliebig fein und beliebig gut auflösen. Und das ist sozusagen, das muss man einfach berücksichtigen. Es gibt aber auch natürlich Größen wie, wie CFL-Zahl, die muss man natürlich einhalten. Da weiß man ganz genau, wenn ich die meine CFL-Zahl in dem Bereich nicht einhalte.
Ist das sowas wie NFL oder?
Nee, die CFL-Zahl ist definiert durch die Geschwindigkeit und der Zellgröße und man sagt, also, man muss da in Größenordnung von 1 erreichen. Und wenn man die sozusagen dort einhält, dann hat man von der Physik her die Güte des Netzes erreicht. Ja, das ist die sogenannte Coron-Zahl auch in der Literatur.
Ja, in der Akustik hat man das auch, wo man einfach sagt, okay, ich muss da mindestens mal 6 meiner Wellen quasi, also 6 Elemente haben, um eine Welle abzubilden, damit ich überhaupt eine Welle habe. Ja, wenn ich so quasi so ein Sinus mit 2 Punkten abbilde, dann bringt das halt nicht so sehr viel. Das heißt, ich muss halt schon schauen, dass ich da eine hinreichend große Auflösung auch bekomme, sonst kommt da wirklich Quatsch raus.
Also das sind auch solche Kriterien. Und natürlich, was man erwähnen muss, wenn wir darüber reden, Y+. Das bedeutet, die
Y+, das höre ich auch immer wieder. Aber,
ist immer wieder, das ist ein schönes Wort, oder?
Gibt es auch Y- eigentlich?
Mir noch nicht bekannt, aber vielleicht können wir es einführen.
Z+? Auch nicht.
Ja, Z+. Also Y ist sozusagen die Richtung jetzt, also Wandabstand letztendlich. Also
ach, das ist immer die Y-Richtung, oder was?
Ja, genau, da wird definiert, wie die erste Zelle praktisch von deiner Oberfläche, wo sie ist, also von der Höhe, wo sie ist. Und das definiert dein Y+. Und wenn du dein Y+, also deine Grenzschicht, nicht richtig auflöst und Y+ von 1000 hast, dann weißt du ganz genau, da brauchst du jetzt nicht zu simulieren. Oder anfangen zu simulieren.
Also Y ist quasi der Abstand quasi von meiner Oberfläche und Plus ist dann einfach, ich gehe zur positiven Seite, oder was?
Können wir das. Wir können es so nehmen. Normal zur Oberfläche. Wir können es einfach mal so bezeichnen, aber letztendlich geht es tatsächlich um
den Abstand. Und das ist ein Abstand in Millimetern wirklich? Also, oder in was? In Zelleneinheiten oder in was gibt man das?
Ja, Y+ ist in diesem Fall dimensionslos. In diesem Fall. Also, aber da spielt tatsächlich der Abstand, also erste Wandzelle, eine Rolle, also wie man es berechnet. Und die meisten Löser, nicht alle, es gibt Löser, die tolerieren erst ab 60 oder so. Also es kommt darauf an, was für ein Verfahren du, nicht der Löser, sondern das Verfahren, womit du rechnest, spielt eine große Rolle. Aber die meisten Verfahren sind im Bereich von Y+1, so um den. Also um die 1 herum musst du denn liegen und dann hast du, dann weißt du, du löst deine Grenzschicht, also das, was in Wandnähe passiert, auch dementsprechend auf.
Okay.
Das sind auch wichtige Sachen, die man berücksichtigen muss. Und wie gesagt, insbesondere, wenn es darum geht, dass die Strömung ablöst durch Druckgradienten und nicht durch eine Kante, weil eine Kante ist ja definiert, da löst alles über diese Kante ab. Ne? Aber genau, halt solche Effekte. Aber jetzt haben wir zu viel über eine Vernetzung gesprochen, obwohl das ist ein Riesenthema.
Genau, da kann man viel rausholen, also dort fein vernetzen, wo man es auch wirklich braucht. Das ist auch in der Strukturmechanik im Übrigen so. Ja, dass ich sage, gut, irgendwie Bereiche, die ich nicht brauche, den mache ich ein grobes Netz rein und dort, wenn ich da irgendwelchen Kerbenradien bin, ja, wo sich Spannungen in der Regel auch konzentrieren, dort möchte ich halt auch eine Spannung auswerten und dort muss ich dann halt einfach feiner vernetzen. Ja. Also wir nehmen zum Beispiel nochmal im Vergleich auf so einem Viertel, also wenn wir so einen Kreisquerschnitt hätten, würde ich sagen, nehmen wir so mindestens 12 Elemente.
Okay.
Wie würdet ihr für so einen Kreisquerschnitt nehmen? Wahrscheinlich mehr?
Wir werden so viele nehmen.
Ja, so 120 oder wie viel?
Wahrscheinlich würde ich nicht mehr als 1-2 Grad überbrücken wollen.
Okay. Deswegen kriegen wir ja immer so 1 Million raus und ihr kriegt irgendwie so mindestens 10 Millionen raus, oder?
Mindestens nicht. Wir reden nicht mit mindestens 10 Millionen. Also, es gibt auch Aufgabenstellen, wo wir es mit 1-2 Millionen
Was ist so das Größte, was ihr gerechnet habt? So in Zellanzahlen?
Ja, tatsächlich bei Fahrzeugumströmung Also da geht es wirklich darum, alle Gradien so aufzulösen, damit man nachher einen Widerstand, Auftrieb, Abtrieb hinbekommt. Da bist du locker bei 250 Millionen
Zellen. 250, okay.
Ja. Also wenn du es instationär rechnen musst, dann viel Spaß. Ich kann nur ein Beispiel nennen aus der Ariane, also Ariane 5. Das waren so meine Anfänge am DLR. Ich habe dort auch die Simulation durchgeführt. Instationäre DES, also tatsächlich zeitaufgelöste Verfahren, mit circa 220 Millionen Netzpunkte. DES-Simulation hat auf dem Cluster mit 1000 noch was Knoten circa 4 Monate gedauert.
Okay, also dann hofft man, dass man keinen Eingabefehler hatte.
Ich sage jetzt nichts. Oh. Ich sage jetzt nichts.
Ja, leider.
Nee, das kann passieren. Aber das merkst du.
Stoffparameter verwendet.
Oh. Ja, das merkst du aber schon nach einer gewissen Zeit, okay, wenn da wirklich Fehler drin sind. Nee. Aber stationär kannst du es heute viel schneller rechnen. Also es ist wirklich DES-instationär, wenn wir Richtung Gran-Simulationen gehen, dann rechnen wir auf 200 Millionen über
Parameter. Ja, gut, in der FEM hat man halt, wenn man 10 Millionen Elemente hat, ist schon viel. Ja, die können ja auch ein bisschen mehr als eure Zellen. Die sind ein bisschen pfiffiger. Und ja, gut, mit 10 Millionen kommt man schon relativ gut hin.
Pfiffiger. Ich würde mal sagen, ihr habt einfach einen linearen Zusammenhang von Zelle zu Zelle.
Vielleicht der kann auch quadratisch sein. Es gibt lineare und quadratische Elemente.
Kann man sich aussuchen.
Genau. Okay, aber egal. Auf jeden Fall. Ja, Netz kann man schon sehr viel rausholen. Ne? Also ich fange auch immer so an, erstmal gröber zu vernetzen, mal zu gucken, wie es überhaupt verhält, ob meine Lasten richtig sind, ob das Sinn macht, was ich eingebe, ob ich die Lastrichtung richtig eingegeben habe, ja, ob das einigermaßen sinnvoll ist. Und dann fange ich erst an, nochmal lokal wirklich feiner zu vernetzen an Stellen, die mich auch wirklich interessieren. Ja.
Also ich sehe die Vorgehensweise ist ähnlich.
Eine super Strategie, weil dann kann ich schnell alles prüfen. Ja, und dann erst feiner werden, weil wenn ich erst fein bin, ja, rechne, dann brauche ich eben im schlimmsten Fall 4 Monate, um rauszufinden, ich habe irgendwas falsch gemacht.
Aber das ist eine ähnliche Vorgehensweise, wohl in beiden Bereichen, obwohl die Vernetzungsstrategie ist
sicherlich anders,
unterschiedlich, auch vom Fokus her unterschiedlich, aber ich denke, die von der Logik vom Sinn her ist es sehr ähnlich.
Okay.
Aber wir haben noch andere natürlich Methoden, Vorgehensweisen, um Simulationen effizienter zu machen. Man kann tatsächlich, wie ich habe vorhin erwähnt, stationär, instationär, vielleicht sollte man es ganz kurz erklären. Mhm. Stationäre Simulationen geht man davon aus, dass in einer bestimmten Zeit oder in einer unendlichen Zeit sich ein Zustand einstellt, der sich nicht mehr ändert. So. Mhm. Und das kann man stationär rechnen.
Ja.
Aber instationäre Vorgänge sind das entweder zeitaufgelöste Verfahren, wo Wirbel halt eine bestimmte Topologie haben, die man nicht mehr als stationär ansehen kann, um die Schwankung rauszubekommen, oder Anfahrverhalten und wie nennt man das? Anfahr- und Abfahrverhalten? Kann man das so nennen?
Ja.
Hört sich gut an, oder?
Geht.
Ja, halt solche Verhaltensweisen, die halt nicht stationär sind, zu simulieren. Mhm. Ja. Und da muss man schauen, was macht Sinn, stationär, instationär zu simulieren, weil das bedeutet einen Zeitfaktor, der manchmal doppelt, dreimal, fünfmal so viel sein kann, kommt drauf an, wie lange man simulieren muss.
Ja, genau. Also so methodisch kann man viel rausholen, genau. Also in der Strukturmechanik ist es ein bisschen ähnlich, ne? Da heißt es Transient, das sind die instationären Berechnungen, die Transientenberechnungen. Ja.
Wir können es auch Transient nennen.
Zu den stationären sagt man eben statische Berechnungen. Mhm. Ja. Also es ist immer, wir wissen auch was mit der Begrifflichkeit, aber es ist ziemlich genau das Gleiche.
Ja,
es
ist ziemlich
Und wenn man mal ein Beispiel machen kann, auch Erdbeben. Ja, Erdbeben kann ich quasi auf mindestens 3 verschiedene Arten rechnen. Einmal, ich rechne es quasi statisch. Ja, also ich rechne mir quasi, also Erdbeben ist eigentlich eine Zeitverlauf über, was ich, 10, 20 Sekunden irgendwie so. Da scheppert es richtig. Und dann müsste ich das ja eigentlich immer über eine Zeitreihe haben, die ich dann dort aufgebe und das einfach schön voll transient rechne, ja, mit allen Nichtlinearitäten, wenn ich Spaß habe. Und dann habe ich ein super Ergebnis, was hoffentlich stimmt. Ja, aber es ist halt wirklich sehr aufwendig. Und dann die nächste einfachere Methode wäre das Antwortspektrenverfahren. Das heißt, ich mache aus meiner Anregungszeitreihe ein Spektrum und gebe das Spektrum quasi auf meine Struktur auf. Dort rechne ich quasi nur noch mehr oder minder, wenn man so möchte, im Frequenzbereich. Ja, ich kriege dann auch eine Lösung raus in Verformung, Spannung und so weiter. Aber es ist eben noch mal eine Vereinfachung. Und dann gibt es noch mal eine Vereinfachung, das ist quasi statische, wo ich dann nur noch eine Beschleunigung aufgebe halt in irgendeine Richtung. Ja, also wir haben halt zum Beispiel Erdbeschleunigung, die wirkt immer schön nach unten, ne, 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat.
Das kann man auch falsch eingeben manchmal.
kann man auch falsch eingeben in der falschen Einheit, dann hat man halt einen Faktor 1000 zu viel und zu wenig, je nachdem, kann passieren. Und genauso eine Beschleunigung kann ich eben auch quer dazu aufgeben, ne? Also quer oder horizontal oder auch nach oben sogar oder ja, wie auch immer. Ne? Und das ist eigentlich die häufigste Methode, wie man Erdbeben berechnet, ist hinreichend genau, um eine Aussage zu treffen, in der Regel konservativ. Und dann habe ich eben noch zwei verfeinerte Methoden, die ich dann halt für verschiedenste Anwendungsfälle schon brauche. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie so einen Wasserschwappen mitnehmen möchte, das wird halt mit Quasi-Statik schwierig. Ja? Dann klebt halt mein Wasser dann einfach auf der einen Seite drauf. Ja? Also da muss ich dann halt ein bisschen genauer werden, aber dann ist vielleicht auch die Aufgabenstellung anders. Ja? Ja. Also da kann man mit Methoden, die richtige Methodenwahl ist eben auch sehr, sehr wichtig, um dort effizient und schnell voranzukommen.
Ja, nee, wir haben natürlich auch andere Beispiele, die uns beide betreffen. Also rechne ich es mit CFD? Nee, CFD.
Ach so, ja, gut. Zu mir.
Ja, genau. Oder FEM bei dir. Ja, genau. Zum Beispiel thermische Berechnung. Mhm. Ja, da kann man wenn die Anforderung oder halt die Randbedingung so klar ist, dass man dort keine Strömungseffekte benötigt, dann kann man es natürlich viel schneller und effizienter im FE-Modell darstellen.
Genau, also wenn man irgendwie so ein Gehäuse hat, ja, und man, da kann man quasi die Außenumströmung, also die Außenkonvektion, ja, kann man schon einfach mit Luftvolumen auch wirklich machen und dann geht schön die Wärme schön nach oben, sieht eigentlich ganz cool aus. Ja. Mhm. Oder man macht halt eine Konvektionsrandbedingung drauf und dann gibt man einen Alpha-Wert vor und eine Umgebungsraumtemperatur und kann damit auch schon gute Ergebnisse erzielen. Ja. Muss halt aufpassen, dass natürlich mit jeder Vereinfachung kommt natürlich immer irgendwie so eine Ungenauigkeit ins Spiel und mit der muss man halt umgehen können.
Genau. Ja? Nee, das hoffen, muss man vorher abschätzen können.
Genau, und hoffen, dass man halt mit der Vereinfachung auch auf der konservativen Seite ist, je nach Aufgabenstellung halt, dass man dann ja zumindest eine hinreichend sichere Aussage treffen kann.
Ja. Ja, oder man kann komplett halt die Methode ändern. Das wäre auch natürlich eine Möglichkeit. Momentan gibt es zwei Methoden, die wir einsetzen würden. Das ist einmal die SPH-Methode, die sogenannte
Smooth Particle Hydrodynamics Methode.
Die andere Methode wäre die bekannte CFD-Methode, also Navier-Stokes-Methode. Und der Unterschied ist einfach, man hat bei der SPH- oder SPH-Methode halt Lagrange-Verfahren und bei der Navier-Stokes-Methode halt ein Euler-Verfahren. Da sind natürlich aber einige Einschränkungen oder Vor- und Nachteile, die man vielleicht an dieser Stelle auch erwähnen muss. Natürlich Vorteil ist bei einer SPH-Methode nicht, weil sie schneller rechnet, sondern weil man dort überhaupt gar keine Vernetzung braucht, über der wir vorhin fast 10 Minuten fertig gesprochen haben.
Ach, stimmt.
Ja, weil da brauchst du keine Erfahrung mehr, wie muss ich vernetzen, muss ich zum Beispiel Spalte zumachen, also auch Geometrieaufbereitung, nicht nur das Netz zu erstellen, weil bevor du ja vernetzt, weißt du ja, wie viel Aufwand in dieser Geometrieaufbereitung steckt. Und das kann sehr schnell sehr aufwendig werden. Ja, und deswegen SPH schmeiße ich einfach die Geometrie rein. Die ist ja partikelbasiert und nicht netzbasiert und muss mir keine Gedanken über Vernetzung machen.
Ja.
So, aber über die Partikelgröße, das bleibt natürlich auch als, also letztendlich hast du ein Partikel, Partikelgröße bestimmt deine Güte oder das Verhalten. Auf der anderen Seite
und die Rechenzeit?
Und die Rechenzeit.
Genau.
Wobei man sagen muss.
Sehr viel und sehr wenig machen, ne? Also sehr große, sehr kleine.
Ja, es gibt Möglichkeit auch Partikelverfeinerung zu machen. Das bedeutet Bereiche, wo ich feine, da wären wir wieder beim Netz. Bereiche, die ich fein auflösen muss,
sind ja
Bereiche, die ich mit Partikeln sozusagen verfeinern kann. Aber hier geht es eher darum, zum Beispiel Spalte zu durchströmen, die ich mit einer bestimmten Partikelgröße nicht mehr durchströmen kann. Also Spalt von 0,1 Millimeter kann ich nicht mit 1 Millimeter Partikel durchströmen. Geht ja nicht durch.
Mit 1,2 Millimeter?
Gute Frage, aber Mike, es geht immer noch nicht durch, wenn mein Spalt nur 0,1 Millimeter ist.
Schade.
Also, darauf muss man ein bisschen achten bei diesen Verfahren. Der Vorteil ist bei SPH-Methoden, dass man dort durch die Grafikkarten gut skalieren kann. Also das, was ich sozusagen an Rechenpower benötige.
Kann man da nehmen, ja. Also oder zumindest verstärken. Da gibt es auch für Also im FEM-Bereich gibt es auch GPU, ja, CFD weiß ich, also Navier-Stokes eher weniger.
Nein, eher nicht eher weniger, sondern
bis gar
komplett
nicht.
Ungeeignet.
Okay.
Also wirklich ungeeignet.
Weniger bis gar nicht.
Ja, weil du musst es dir vorstellen, ich habe es mir mal erklären lassen, so ganz einfach, so habe ich es verstanden für ein alle Male. Man muss es vorstellen, du hast einen Ferrari und du hast einen Bus. So, beim Ferrari ist das so, dass du wenig halt wenige Leute mitnehmen kannst, aber sehr schnell die sozusagen fördern kannst.
Der Ferrari ist die CPU, oder was?
Das ist die CPU in diesem Fall. Also das benötigt die, weil wir brauchen eine schnelle Kommunikation, also es muss schnell hin und her. Ja. Und bei der GPU eignen sich für Partikel, also in dem Fall ist das ja, wir reden von Smooth Particle Hydrodynamics, also sind Partikel letztendlich, die dort verarbeitet werden. Und es ist so, ich brauche die Masse. Also ich kann in so einem Bus ja viel also viele Leute reinpacken und fahre dementsprechend sozusagen langsamer als ein Ferrari.
Okay.
Hoffe ich zumindest, dass es so ist.
Aber ihr wisst schon, dass es jetzt ein bisschen gefährlich ist, wenn ihr jetzt mit SPH anfangt und GPU, da rutscht ja noch mehr in diese Schiene mit so dieses Colors for Directors sowas.
Oh nein. Das vergessen wir sehr schnell. Das ist alles,
wir noch näher an einer Grafik, bunten Bildchen dran als vorher.
Ja, das kommt ja tatsächlich aus der Spieleindustrie ursprünglich. Ne?
Ja,
das
klar.
Da hat man stark eingesetzt.
Ich glaube, zuerst kommt es tatsächlich aus der Physik, aus der Astronomie.
Das stimmt.
Das war, glaube ich, die erste oder die ersten Entwicklungsschritte.
Ja, das war.
Und dann hat man das adaptiert. Also in der Spieleindustrie nutzt man das auch mittlerweile sehr viel. Ja,
richtig. Aber dort hat man das eher analytisch benutzt und in der Spieleindustrie kam es erst richtig zum Einsatz, also tatsächlich durch Grafikkarten und Computation Power daran zu gehen,
bunte Bilder
halt schön darzustellen. Dieses Rendering ist ja natürlich sehr schön bei SPH, das kannst du schön rendern.
Ja, ja.
Da ist beim CFD, also bei typischen CFD-Simulationen, natürlich kriegst du schöne Bilder, aber die kriegst du in der Qualität, wie du SPH.
Ja, das ist richtig. Die sind so realitätsnah, dass man gar nicht sieht, dass das eigentlich eine Simulation ist. Ne? Das ist eigentlich schon wieder ein bisschen zu nahe da dran, ne? Also zu sehr an der Realität dran, wo man dann sagt, das ist ja gar nicht richtig technisch und es ist ja nur ein buntes Bild und so. Und da muss man eher damit kämpfen. Ne? Das, eigentlich muss man die Grafik aktiv schlechter machen, damit man glaubwürdiger wird.
Nee, das machen wir tatsächlich nicht, weil wir können schon durch Ergebnisse und einige Validierungsfälle kann man schon glaubhaft darstellen, dass die Physik dort auch aufgelöst wird, auch wie bei, sagen wir mal, Navier-Stokes-Lösungen.
Okay.
Und das ist wirklich sehr interessant, welche Aufgaben man damit lösen kann und tatsächlich auf herkömmliche CFD-Simulationen verzichten kann. Aber man kann nicht alle Fälle damit sozusagen ersetzen. Das muss uns klar sein. Es gibt schon Mehrphasigkeit auch bei SPH, sagen wir mal, Verfahren. Es lässt es zu. Es gibt auch einige Software, die es schon können. Die Schwierigkeiten sind sehr oft bei thermischen Simulationen. Also tatsächlich das, was wir als, sagen wir mal, Temperaturverteilung in den Solids, also in den Bauteilen, so durch Wärmeleitung, muss eine SPH-Methode im Hintergrund letztendlich die Struktur auch durch Partikeln auflösen. Und da hat man, sagen wir mal, noch nicht die Effizienz drin und die Zuverlässigkeit, die man halt im FE-Solver, also bei der Ferrite-Elementen-Methode oder Ferrite-Volumen-Methode verwendet.
Okay.
Und natürlich, es eignet sich immer am besten, halt Strukturen durch eine Ferrite-Elementen-Methode aufzulösen. Das hat sich bis jetzt am effizientesten bewährt.
Ferrite-Elemente sind einfach am effizientesten. Das hast du gut zusammengefasst, würde ich sagen.
In dem Fall ist es tatsächlich so.
Genau.
Und da sind natürlich so ein bisschen so ein paar Grenzen. Und die meisten Löser, SPH-Löser, haben leider noch keine Turbulenzmodelle mit drin. Es ist nicht, dass es nicht machbar ist, aber die sind in den meisten leider noch nicht so weit implementiert, dass man dort wirklich turbulente Einflüsse aus der Strömung heraus vernünftig auflösen kann.
Okay.
Also man muss erstmal die Aufgabe definieren, die Ziele definieren und dann kann man eventuell eine SPH-Methode einsetzen.
Okay. Gut, einmal haben wir noch nicht besprochen, und zwar Modellvereinfachung. Das kommt ja eigentlich, bevor wir vernetzen und Methoden auswählen und so. Da geht es eher darum, was nehmen wir jetzt eigentlich alles mit oder nicht. Ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel Effizienz rausholen. Ne? Also zum Beispiel brauchen wir ja nicht den Schmetterlingsschlag in Japan, hier zumindest nicht hier in Europa, brauchen wir den nicht unbedingt, der dann irgendwie unser Bauteil, unser Fahrzeug beeinflusst, ja, oder unseren Druckbehälter oder was auch immer. Den brauchen wir nicht. Also wir können da, glaube ich, schon ein bisschen ab schneiden, ja. Also irgendwo eine sinnvolle Modellgrenze erstmal setzen, ja, also was nehmen wir nicht mit, was nehmen wir nicht mit, müssen wir, noch irgendwie den Roboterarm mitnehmen oder reicht's, wenn man das Bauteil vorne, was am Roboter sitzt, mitnehmen, ja, also das wäre hier oder müsste noch die Zuleitung mitnehmen oder wie weit müsst ihr von der Zuleitung mitnehmen, das ist, glaube ich, auch sehr viel, wo man da noch Effizienz rausholen kann, ja, einfach sinnvolle Modellgrenzen zu setzen, braucht es ein bisschen Erfahrung, ne? Da kann man gar nicht so richtig sagen, was sinnvoll ist. Aber ich würde mal sagen, Schmetterlinge in Japan brauchen wir nicht zu berücksichtigen.
Die auf jeden Fall nicht. Da hast du komplett recht. Und ja, man muss sich das tatsächlich immer anschauen, von wo jetzt aus dem Strömungsmodell heraus, von wo kommt die Strömung, was kann durch was beeinflusst werden. Und man kann wirklich viele Vereinfachungen machen und die Vereinfachung sozusagen Richtung Modellgrenzen, aber auch die Vereinfachung Richtung Bauteile, die sozusagen im Modell drin sind, die ich nicht benötige. Das ist auch eine große Vereinfachung. Ja, richtig. Und ich brauche nicht jede Niete und Schraube aufzulösen.
Ja gut, ihr müsst ja immer nur die Innenkontur abbilden. Das ist ja easy peasy.
Zum Beispiel.
Ihr braucht
die Schraube,
nicht
die für dich wichtig ist, ist für mich unwichtig.
Genau. Die Rippen außen braucht ihr nicht abbilden, wenn ihr innen was strömen wollt.
Ja, okay, außer ich habe außen Konvektion, die halt
und diese Rippe Temperatur halt noch eine Rolle spielt schon, ja.
Richtig, genau. Ja, und halt solche Vereinfachungen kann man natürlich auch machen, hast du komplett recht. Die Systemgrenzen, die richtig zu setzen, kann auch einen riesen Einfluss, positiv oder negativ haben. Positiv bedeutet, ich bin schneller, negativ bedeutet, ich könnte was falsch machen.
Genau, das ist wieder eine Vereinfachung, die muss man halt abschätzen können. Genau. Also was man auf jeden Fall weglassen kann in so strukturmechanischen Berechnungen ist irgendwelche Typenschilder, die dann draufkleben. Ja, also kann man wirklich weglassen. Ne? Also hat wenig Einfluss, meiner Erfahrung nach. Habe ich schon dreimal ausprobiert, aber hat nichts geholfen.
Gar nicht.
genau, oder auch so Isolierungen. Ja? Also wenn ich jetzt eine statische Berechnung mache, eine Isolierung trägt halt nichts, ja? Oder zumindest nicht viel. Und das kann man gut weglassen. Oder, was man auch hat, manchmal gibt man so Modelle, wo dann noch richtig die Prägung von der Festigkeitsklasse auf der Schraube drauf ist. Ja?
Das versuchst du mit zu vernetzen,
ja,
oder?
Habe ich auch mal probiert. Es kann euch sagen, es bringt keinen Mehrwert. Außer, dass man ziemlich viel Zeit investiert, da ein Netz reinzukriegen. Es spielt eigentlich keine Rolle.
Das glaube ich dir gerne.
Ja, genau. Also
kann man so viel Wissen über Strukturmechanik habe ich, dass ich dir sage, dass es...
Ah, Mist, hättest du mir vorher sagen können.
Ja, ich bin immer gut für eine Überraschung da. Ne?
Also, genau. Genau. Und was natürlich sehr viel Zeit spart, ist Selbstkontrolle. Ja, also Selbstkontrolle, einfach mal auch mal so ein einfaches Ergebnis mal sich anschauen, wenn man grobe Vernetzung gemacht hat, stimmt das einigermaßen, Bauchgefühl, ja, also bevor man dann anfängt auch zu dokumentieren und Optimierungsvarianten zu machen, sollte vielleicht erstmal die erste Variante richtig sein, bevor man dann in die Optimierung geht, ja, das ist natürlich dann schon.
Wobei Bauchgefühl hier
sehr,
Erfahrung
sehr wichtig
bedeutet, ne?
Ja, klar, Erfahrung, ja. Ja. Du arbeitest ja dran, den Bauch wegzukriegen. Ich arbeite dran, den Bauch wegzukriegen. Genau. Aber man muss einfach nur ein bisschen Gefühl für den Bauch haben. Das, egal wie. Virtuell oder auch
wir haben noch keinen
Mittag physikalisch
gegessen,
oder? Stimmt, Mittag.
Ja.
Jetzt hast du mich dran erinnert.
Du hast mich dran erinnert. Du
ich würde sagen,
vom
wir
Bauch
hören jetzt einfach
Zeit
mal schnell auf.
Ja, genau.
Und
um
das mal zum Mittag sogar. Genau. Okay, aber ja. Zusammenfassung.
Ja,
was kannst du uns denn sagen? Ja, was ist so deine Essenz aus dem, was wir gesagt haben? Wie können wir Simulationen schnell und effizient durchführen?
Mit dem Kunden reden, die Aufgabe verstehen, verstehen, was man erreichen möchte und dementsprechend mit unserer Expertise, die wir haben oder auch unsere Kollegen natürlich hier, um dort festzustellen, welche Vorgehensweise, welche Methode, was für viel Geometrie nehme ich mit, all die Aspekte, die wir gerade besprochen haben, um die zu definieren in der Anfangsphase, Angebotsphase, um dort möglichst wenig Kosten zu generieren für den Kunden.
Ja, genau, das kann ich auch so unterstreichen, genau, perfekt, würde ich auch sagen. Und ergänzend würde ich noch sagen, dass man sinnvolle Modellannahmen treffen kann, sollte. Ja, also wirklich auch Modellgrenzen, was nehme ich mit, was nehme ich nicht mit, weil das relativ weit am Anfang ist. Und wenn ich da halt irgendwie nicht die Weichen stelle, um effizient zu arbeiten, dann ist es halt schon eigentlich vorbei. Ja, also das ist eben auch ganz wichtig, sinnvolle Modellannahmen zu treffen und dann wird das schon gut mit der Effizienz, ja, würde ich sagen.
Denke ich auch.
Genau. Ja, dann?
Dann würde ich sagen, wir gehen langsam zum Essen, wir zwei.
Genau, wir müssen jetzt los, leider.
Verdient,
wir hätten jetzt noch länger reden können, aber leider haben wir jetzt Hunger.
Aber nicht vergessen, Kommentare, Anregungen, Wünsche, aber auch die Bewertung von genau. Mike.
Fünf Sterne. Ihr wisst, 5 Sterne brauchen wir. Gut. Auch für Shadi, nicht nur für mich.
Na, siehst du.
Ja, das sollte schon passen. Ja. Genau.
Schön, dass ihr uns zugehört habt.
Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, Shadi. Ciao, ciao.
Schön, dass du bei unserem Podcast Simulation Engineers dabei warst. Mehr Infos zum Thema hörst du natürlich in unseren nächsten Folgen oder findest du auf unserer Website unter merkle-cae.de. Kontaktieren kannst du uns natürlich auch jederzeit gerne, am besten direkt über unsere Website oder via LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.